In der Spiritualität begrüßt Sie an diesem Mittag ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und heute hier so direkt am frühen Mittag mit uns sind. Und sicher haben auch Sie ein Lieblingsthema. Das ist sozusagen Ihr Steckenpferd. Da sind Sie ganz in Ihrem Element, wenn es eben genau um dieses Thema geht. Denn darin kennen Sie sich gut aus, dafür haben Sie ein Faible, wie man so sagt, darin fühlen Sie sich ganz zu Hause. Vielleicht ist Ihr Spezialgebiet auch Ihre Leidenschaft, Ihr Herzensanliegen und das können Sie überzeugend rüberbringen. So ist das vielleicht auch im Buch der Bücher. Sie steckt vielleicht sogar voller Lieblingsthemen, weil wir das nicht so im Ganzen verstehen können, sondern ja meistens doch immer nur häppchenweise aufnehmen können. Da gibt es nun so einen Begriff, der in der Vergangenheit auch zu vielen Spekulationen Anlass gab. Das scheint auch so ein Lieblingsthema Jesu zu sein, denn er benutzt diesen Begriff 90 Mal selber. Außerdem kommt er 122 Mal im Neuen Testament vor. Benedikt XVI. Hat das im intensiven Studium und Gebet sicher selber auch gezählt. Es geht um das Reich Gottes. Und dass es nahe ist, mit dieser großen Aussage beginnt der Evangelist Markus sein Evangelium, seine Heilsbotschaft. Auch die römischen Kaiser benutzten übrigens das Wort Evangelium, gaben sich als Heilsbringer aus, brachten aber meist das Gegenteil. Nun soll das Reich Gottes laut Jesu tatsächlich nahe sein. Nicht mehr nur leere Botschaft, sondern vollmächtige Wirklichkeit. Aktion, wirksame Kraft, die heilend und verwandelnd in die Welt eintritt. So beschreibt es Josef Ratzinger in seinem Jesusbuch. Aber wie können wir das heute auch so verstehen für unser Leben? Dass das Reich Gottes, um das wir im Vaterunser ja auch beten, nicht nur ferne Vertröstung auf das Jenseits ist, sondern hier und heute in meinem Leben mit Jesus schon anbricht. Dass es eben nicht nur apokalyptisch gemeint ist, als sogenanntes Weltende, das mit der Wiederkunft Christi und dem Gericht hereinbricht, um das wir uns aber eben nicht sorgen sollen, denn niemand kennt weder Tag noch Stunde. Um also nun die Rede vom Reich Gottes richtig zu verstehen, ja, da wollen wir heute darüber reden und wir wollen natürlich auch selber in das Wort Gottes hineinschauen und eben da vor allem auch in die Gleichnisse, die Reich Gottes Gleichnisse. Und das ist ja heute der erste Teil und dazu darf ich ganz herzlich Pater Hubertus Freiberg begrüßen. Mit ihm bin ich jetzt verbunden aus dem Haus Regina Pazis, ein Tagungshaus in Leutkirch. In der Nähe vom Bodensee, Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und das ist ein Ort der heilenden Begegnung, ein Ort zum Auftanken und Aufblühen, dass Sie dort ins Leben gerufen haben. Geistlicher Rektor sind Sie seit 2011 und sind auch immer aktiv bei dem weltweit größten religiösen Fernsehsender, EWTN, mit eigenen Sendungen. Hier heute zu Gast Pater Hubertus Freiberg. Schön, dass Sie heute mit uns sind.
Grüß Sie, Frau Engert, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Ja, wenn wir heute über Gleichnisse reden, dann ist überhaupt erstmal die Frage, ja, was sind denn überhaupt eigentlich Gleichnisse? Warum redet Jesus in Gleichnissen? Und das fragen ihn ja eigentlich auch die Jünger, die checken das ja auch nicht so gleich.
Ja, es ist wirklich sehr spannend. Jesus gibt uns kein Lehrbuch, was er sagt. Das sind die Vorschriften, das ist der Katechismus der Kirche, sondern die Evangelien beschreiben das Leben Jesu und er versucht, die Menschen hinzuführen, das Reich Gottes ist da, dadurch, dass er da ist. Und das geschieht auch durch die Heilungen, die Wunder, die geschehen. Und er erzählt in den Gleichnissen, dass wie es tatsächlich geschehen kann. Und ich habe mir in der Tat in letzter Zeit immer wieder gedacht, wie unglaublich beeindruckend die Heilige Schrift doch ist, dass wir, sagen wir jetzt mal, seit fast 2000 Jahren jeden Sonntag Texte aus den Evangelien lesen und jeweils in dieser Zeit konkret für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt etwas sagen können. Und so dürfen wir auch sehen, dass das Wort Gottes, was Jesus sagt, nicht nur damals etwas gegolten hat, sondern dass, wenn wir Wort Gottes hören, und darum stehen wir ja beim Evangelium auch auf in der Heiligen Messe, dass wir da Gott wirklich begegnen, der uns zu uns spricht. Und so denke ich, dass, wenn wir die Gleichnisse auch hören, dass es nicht einfach ist, das ist ein Satz, den musst du so und so umsetzen, sondern dass der Herr uns hilft, auch in unserer Kreativität zu verstehen, was er mit diesem Bild, mit dieser Einladung, ihn tiefer zu verstehen, als nur einfach einen Befehl auszuführen, wie wir das auch selber besser verstehen können und dann leben können.
Das Wort Gottes, also ein besonderes Wort, sagen Sie, also das sich unterscheidet vom sonstigen geschriebenen Wort, was es natürlich auch in vielen Überlieferungen gibt, alte Dokumente, ich weiß nicht, was noch alles. Aber dieses Wort und Josef Ratzinger betont ja auch immer, dass es nicht nur ein Wort ist wie viele andere, sondern ein Tatwort. Ein Tatwort, vielleicht an einem Tatort, also wo wirklich etwas geschieht. Jetzt haben wir vielleicht heute einfach nur die Schwierigkeit, dass es man vielleicht als Christ auch gar noch immer nicht die Gewohnheit hat, sich das täglich selber zur Hand zu nehmen, darin zu blättern, es zu lesen, es zu meditieren, es in sich aufzunehmen, vielleicht wie auch eine Nahrung, es zu ja mehrmals wie ein ja wiederkäuen oder mehrmals verkosten, dass man das auch verstehen kann, weil das natürlich jetzt vielleicht auch wie in dem Gleichnis vom Seemann, das wir uns gleich anschauen werden, Bilder gibt, die in unserer heutigen Welt ja so gar nicht mehr die Bedeutung haben, weil wir schon von vielen natürlichen Lebensprozessen so abgekoppelt sind. Ist das auch ein Hindernisgrund, dass wir da vieles nicht mehr verstehen, wobei ja andererseits das Wort Gottes für alle Zeiten gedacht ist? Pater Hubertus.
Ja, also ich glaube, dass wir es häufig auch etwas falsch angehen. Ich will mal einen Versuch wagen. Ich weiß nicht, wie die Liebesgeschichte zwischen Ihnen und Ihrem Mann entstanden ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel Ihr Mann Ihnen auf ein Blatt Papier ein Herz gemalt hätte, dann hätte er nicht gesagt, ich liebe dich. Aber durch dieses Bild, durch diese Botschaft, durch dieses Gleichnis hat er vielleicht sogar viel mehr ausgedrückt in Ihnen und bewegt, als wenn er einfach diese drei Worte gesagt hätte. Das andere ist, vielleicht hätten Sie dann dieses kleine Papierchen mit diesem Herz aufgehoben und in Ihrer Handtasche in einem Medaillon bei sich getragen, so als Bewusstsein, das ist diese Zusage. Und immer wenn ich, sage ich mal, etwas ins Flattern komme oder so und ich dieses Bild auffalte, dann sagt mir wieder neu dieses Bild, dieses Gleichnis etwas für mein jetziges Empfinden und meinen jetzigen Zustand. Und so müssen wir auch sagen, wenn wir in einer Bibliothek, sage ich mal, ich weiß nicht, 500 Bücher oder 1000 Bücher haben, dann sind das alles Bücher, da stehen auch Worte drin und das ist sehr interessant, auch so. Aber das Wort Gottes, die Heilige Schrift, ist natürlich nicht einfach toter Buchstabe, sondern indem ich es lese, und daher ist es auch gut, es laut zu lesen, dürfen wir wirklich sagen, jetzt in diesem Moment spricht der Herr zu mir. So muss eigentlich die Bibel auch nicht im Regal unter anderen Büchern stehen, sondern sie müsste außergewöhnlich herausgehoben irgendwo stehen, um auch deutlich zu machen, das ist ein wesentlicher Teil oder ein wichtiges Wort, weil Jesus Christus ist das Wort des Vaters zu uns und er spricht dadurch zu uns. Also es ist etwas, was Leben schaffen will, was Lebendiges und deswegen müssen wir mit ihm in Beziehung sein und es daher auch lesen oder kauen. Der heilige Augustinus nennt es mal, wir müssen das wie Süßholz kauen, dass man, das musste man lange kauen, bis die Süßigkeit herauskommt. Und so denke ich auch, ist es für uns auch diese Einladung, beschäftige dich mit dem, was Gott dir jetzt nicht prinzipiell grundsätzlich theologisch sagen will, sondern das vielleicht auch, aber vor allem, was sagt er dir jetzt heute in deine Situation, wie er mit dir diesen Tag oder diese Situation gehen will oder leben will.
Das ist vielleicht eine gute Idee, wenn Sie sagen und das Beispiel bringen von der Ehe, sich vielleicht auch ein Herz oder ein Bild als in Form eines Herzes vom Mann oder der Frau, eben vom Ehepartner, in ein Medaillon hineinzumachen, das bei sich zu tragen. Ja, da ist mir die Idee gekommen, dass Symbole vielleicht auch manchmal einen ganz hohen Stellenwert haben, dass sie einen an etwas erinnern, dass sie einen auch eine Hilfe sein können. Vielleicht haben wir das ein bisschen heute, die Symbole aus der Moderne weggespült, vielleicht können wir die auch wieder neu beleben, um einfach ja lebendiger, wirklicher auch dran zu sein. Heute am Gleichnis vom Seemann, auch da geht es ja um Bilder. Aber Pater Hubertus, wie viele Gleichnisse gibt es denn eigentlich überhaupt?
Also es ist ganz interessant, dass Gleichnisse in den drei synoptischen Evangelien berichtet werden, aber erstaunlicherweise bei Johannes nicht. Und bei Matthäus, Markus und Lukas werden Gleichnisse ungefähr 50 Mal benannt, wobei es zusammengefasst eben 30 verschiedene Gleichnisse gibt, die 30 Gleichnisse erzählt werden. Davon ist in manchen Evangelien die gleichen erwähnt, mehrere, und in manchen nur eins, und in manchen sind welche erwähnt, die in den anderen nicht erwähnt sind. Also es ist tatsächlich eine Auswahl, eine Sammlung der drei Evangelisten, die zusammengestellt haben. Und Matthäus ist in der Tat derjenige, der eben 7 Gleichnisse vom Reich Gottes zusammenstellt und sie auch in der direkten Abfolge im 13. Kapitel dann beschreibt. Er beschreibt also das Leben Jesu weniger in chronologischen Ablauf, als dass er immer Themen zusammenfasst, die er dann eben beschreibt. Und vielleicht ist es in der Tat so, die Frage, was ist eigentlich ein Gleichnis? Ja, es wird im Alten Testament auch immer wieder mal genannt, im Griechischen wird es Parabole genannt, also wie ein Vergleich, ein Symbol, so wie wir das mit dem Herzen ja vorher auch schon benannt haben, oder wie wir es auch in einem Lehnwort im Deutschen auch Parabel nennen. Und die Gleichnisse, das ist der Matthäus führt diese Gleichnisse zusammen, und der, könnte man sagen, ist eigentlich derjenige, der der Wort, also in seiner Wortverkündigung dem Thema Himmelreich einen ganz breiten Raum gibt. Man könnte sagen, sein ganzes Evangelium ist eigentlich gekennzeichnet. Die Jerusalemer Bibel spricht davon, dass das Evangelium des Matthäus könnte als ein Drama vom Kommen des Himmelreiches in mehreren Akten beschrieben wird. Also da sehen wir schon, wie Sie es auch ganz richtig von erwähnt haben und es Josef Ratzinger ja auch in seiner großartigen Weise beschrieben hat. Wir sprechen, wenn wir in der Heiligen Schrift vom Reich Gottes sprechen, nicht davon, das kommt irgendwann einmal. Ja, dein Reich kommt am Ende der Welt. Und da merken wir auch, dass alle Angstpropheten, die das Ende der Welt benennen oder sagen, dann kommt das Reich Gottes, wir haben es ausgerechnet, oder ein bayerischer Prophet aus dem bayerischen Wald hat dieses Datum oder andere hat jenes Datum genannt. Da würden wir völlig falsch diese Idee des Kommens des Reiches Gottes verstehen, sondern Jesus ist in diese Welt gekommen und mit ihm kommt das Reich. Mit ihm ist das Reich Gottes angebrochen. Und Man könnte das Matthäusevangelium in verschiedene Abschnitte einteilen. Da könnte man sagen, der erste Abschnitt ist eigentlich die Vorbereitung des Himmelreiches in der Person des Jesuskindes, des Messias. Die zweite Teil ist praktisch die Verkündigung der Charta des Himmelreichs von den Jüngern und auch der Menge in der Bergpredigt. Das wäre das dritte bis siebte Kapitel. Ein weiterer Abschnitt, könnten wir sagen, ist die Predigt des Himmelreiches durch Missionare, deren Wort und durch deren Zeichen, die sie von den Wundern Jesu künden und auch von denen beglaubigt wird und denen in der Aussendungsredung Redeweisungen gegeben werden. Also da sehen wir, da fängt es schon an, auch durch andere weitergetragen zu werden. Die vierte Abteilung, so können wir sagen, da beginnen die Hindernisse, auf die das Himmelreich bei den Menschen nach dem von Gott gewollten unansehnlichen und verborgenen Heilsplan stößt, wie es die Gleichnisrede veranschaulicht. Das wäre jetzt vom 11. bis 14. Kapitel, wo wir auch nachher das erste Gleichnis hören werden und die anderen sechs Gleichnisse vom Himmelreich dann auch beschrieben werden. Und die zwei letzten Abschnitte, da könnten wir sagen, wäre die Anfänge des Himmelreichs in einer Gruppe von Jüngern mit Petrus an der Spitze, den Erstlingen der Kirche, die Lebensregeln und der Gemeinderegel, die dort entworfen werden. Das wäre das 14. bis 18. Kapitel ungefähr. Und dann die durch die wachsende Opposition der jüdischen Führer heraufgerufene und durch die Wiederkunftsrede angekündigte Krise, die das endgültige Kommen des Himmelreiches vorbereitet. Also hier tatsächlich auch, dass etwas über diese Zeit hinausgeht im 19. bis 25. Kapitel. Und dann als letztes schließlich dieses Kommen des Himmelreiches selbst in Leiden und Verherrlichung, in Passion und Auferstehen in den letzten beiden Kapiteln. Diese Zusammenfassung, da kann man sicherlich sich streiten, da streiten auch Theologen sich fröhlich, aber wichtig scheint mir zu sein bei dem ganzen Überlegungen über das Himmelreich und die Ankündigung, dass eben das Himmelreich, und Matthäus nimmt dieses Wort lieber in den Mund als das Wort Gottesreich, weil der Jude nennt den Gottesnamen nicht und daher nimmt er eben lieber den Begriff Himmelreich. Und das soll eben unter den Menschen aufgerichtet werden. Also die souveräne Handlung, Herrschaft Gottes soll aufgerichtet werden. Gott soll als König anerkannt werden, so könnten wir sagen. Er soll geliebt werden. Ihm soll als König gedient werden. Und diese Königsherrschaft Gottes hatte ja der alte Bund vorbereitet und angekündigt. Also da sehen wir, dass die Gleichnisse wirklich des Himmelreiches uns sagen wollen, mache es jetzt, so könnte ich sagen. Und vielleicht noch ein letztes, wenn wir von Gleichnissen sprechen, dann helfen uns Bilder manchmal etwas mehr zu verstehen, als wenn wir den normalen beschreibenden Satz benennen. Ich sage zum Beispiel ein Beispiel, wenn wir sagen, es regnet wie mit Kübeln, dann wäre die Beschreibung, es regnet sehr stark, sicherlich die adäquate Beschreibung in Worten, aber das Bild, es regnet wie aus Kübeln, da sieht man schon mal und spürt man geradezu, wie dieser Regen platsch auf den Boden fällt. Man hat ein ganz anderes Bild vor Augen als dieser profane Satz, es regnet sehr stark. Und so haben wir ja häufig in unserer Sprache Bilder. Was ist dem an die Nieren gegangen, sagen wir auch. Wir nennen Im Süddeutschen, da sagen wir auch, es hat Grotten gehagelt, also große Kröten sind vom Himmel gefallen. Da weiß jeder, dass keine Tiere vom Himmel gefallen sind, sondern eben wieder auch ein großer Regen, der da auf den Boden platscht. Wir könnten also vielleicht sagen, ein Gleichnis generiert in dem Hörenden ein viel größeres Bild und einen viel größeren Aufmerksamkeit und eine weitere oder breitere Information, als wenn wir nur etwas benennen. Das ist ja häufig auch bei Visionen so, wenn wir hören, dass Heilige Visionen vom Himmel oder von der Hölle gehabt haben, dann haben sie ja auch Bilder gesehen, die ihnen helfen zu verstehen, eine Botschaft zu verstehen. Aber sie haben natürlich letztendlich nicht diesen Ist-Zustand gesehen, weil wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, dass jemand den Himmel gesehen hat, dann ist ja der Himmel, also die Nähe Gottes, so großartig, dass wir es menschlich gar nicht sehen könnten. Der heilige Franziskus beschreibt ja einmal, dass er einen Ton des Himmels gehört habe und wenn er einen zweiten Ton gehört hätte, wäre er vor Glückseligkeit gestorben. Also kein Mensch kann den Himmel sehen, so wie er in actu ist, in Wirklichkeit ist, sondern wir sehen, wenn jemand zum Beispiel so eine Vision hat, das auch nur in Bildern, was für uns auch eine Hilfe ist, dass wir uns nicht in Auseinandersetzung begeben müssen, der hat es aber so gesehen und der hat es so gesehen. Das sieht eben jeder so, wie er es auch verstehen kann. Und so erzählen wir zum Beispiel auch Kindern Märchen altersgemäß, so wie die sie verstehen können, ohne dass wir jetzt denen sagen, du musst deine Suppe essen, sondern wird von die Geschichte vom Suppenkasper erzählt oder andere Märchen eben. Also die Gleichnisse sind ein Wort. Der Herr beschreibt es selber in Matthäus 13,10. Da fragen die Jünger, warum redest du zu denen in Gleichnissen? Und er antwortet in 11, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen, ihnen aber ist es nicht gegeben. Und dann beschreibt er letztendlich, dass die Menschen, die aufnahmebereit sind, die weil durch das Alte Testament bereitet sind, dass da Neues hinzugegeben wird, aber den Menschen, wo die rechte Einstellung fehlt, denen wird es auch behalten. Also da heißt es in 13,12, denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich die Sagung Jesaja. Und da zitiert er nochmal das Buch Jesaja im 69. Kapitel, im Kapitel 6, Vers 9, wo er das Gleiche nochmal beschreibt, dass eben diejenigen, die aus dem Alten Testament kommen und bereit sind, ihn aufzunehmen, das verstehen werden und die den anderen letztendlich auf dem alten Gesetz sitzen bleiben und ihnen diese Hoffnung letztendlich auch genommen ist. Gleichnisse, so können wir also zum Schluss sagen, sind Bilder, die uns helfen, in ein tieferes Verständnis der Botschaft zu gelangen, als es einfach ganz nüchtern Worte nur sagen würden. Soweit einmal dieser Einstieg in die Gleichnisse.
Ja, schön, danke, Pater Hubertus. Und dann können wir das ja auch gleich mal direkt an uns ausprobieren, wie nun dieses Gleichnis vom Seemann auf uns wirkt, wie unverständlich wir sind oder vielleicht auch, können wir auch schon sehen, dass so ein Bild vielleicht ja doch mehr bewirkt, als wir so gedacht haben und dann noch besser in der Erinnerung haften bleibt. An dieser Stelle darf ich auch Sie einladen. Vielleicht möchten Sie sich die Bibel, je nachdem, wo sie bei Ihnen jetzt gerade steht, auch zur Hand nehmen und mit uns gemeinsam den Text verfolgen im Matthäus-Evangelium Vers 1 bis 9. Bis Sie das getan haben, spielen wir hier eine Musik ein und dann geht es hier in der Spiritualität gleich weiter mit dem Reich Gottes Gleichnis. Heute mit dem ersten Teil mit Pater Hubertus Freiberg und wir schauen uns, wie gesagt, das Gleichnis vom Seemann an. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hochherb in der Spiritualität heute mit dem ersten Teil über die Reich Gottes Gleichnisse. Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Pater Hubertus Freiberg und wir schauen jetzt gleich uns das erste Gleichnis vom Seemann an im Kapitel 13 bei Matthäus und Vers 1 bis 9. Und da heißt es: An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: Siehe, ein Seemann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Aber als die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Und einige Verse weiter gibt Jesus dann auch gleich die Deutung des Gleichnisses vom Seemann. Und im Vers 18 heißt es da: Ihr also hört, was das Gleichnis vom Seemann bedeutet. Zu jedem Menschen, der das Wort vom Reich Gottes hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Bei diesem ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln, sondern ist unbeständig. Sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er sofort zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken es, und es bleibt ohne Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt Frucht hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach. Soweit also hier das Wort Gottes vom Seemann Pater Hubertus. Die Deutung gibt's gleich schon dazu, aber es gibt sicher auch noch einiges zu sagen.
Ja, man kann sich ja fragen, wie gehe ich an so einen Text heran? Und der erste Schritt könnte man sagen, ich frage mich, was sagt dieser Text über Gott aus? Ein zweiter Schritt könnte sagen, was sagt dieser Text über den Menschen aus? Ein dritter könnte sein, zu fragen, was sagt dieser Text heute in meine heutige Lebenssituation? Und der vierte wäre zu sagen, welchen Aspekt dieses Gleichnisses oder dieses Textes möchte ich gerne jemandem erzählen oder weitertragen, sodass das nicht für mich privat alleine ist. Was sagt dieser Text über Gott aus? Und ich finde es unglaublich beeindruckend. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich erinnere mich noch, als ich als Kind und als Jugendlicher vermehrt und erst später auch noch mal ab und zu Dinge gesät habe, dann wurden also bei uns im Garten sehr kleine Rillen gemacht und da wurde vorsichtig ein Samenkorn nach dem anderen, dass das der richtige Abstand ist und so gesät, so dass die Wicken oder die Radieschen oder was auch immer dann eben auch schön kommen. Und der klassische Seemann, den man auf Bildern noch sieht, der mit einer Schale um die Schultern über das Feld schreitet und dann mit einem gekonnten Wurf gleichmäßig den Samen aussät, dieses Bild oder das haben wahrscheinlich die wenigsten mehr von uns erlebt. Aber da sieht man auch, wir waren eben dann sehr bedacht, dass ein Körnchen nach dem anderen in regelmäßigem Abstand ist, so dass es dann auch zum Ergebnis kommt und zum Erfolg kommt und tatsächlich auch nur so viel Körner da ausgestreut werden, dass tatsächlich ein Radieschen nach dem anderen kommt und sich nicht gegenseitig stört oder so. Und hier hören wir, dass der Herr sagt, das Himmelreich ist wie ein Sämann, der aufs Feld geht, um zu säen, aber wir hören, dass er nicht nur auf dem Feld sät, wo gute Ernte, wo guter Boden ist, sondern er sät, dass es da gibt, der Same fällt auf den Weg, der Same fällt in die Dornen, so sehen wir also, der Herr, der scheint nicht bedacht zu sein, in dieser Rille Erfolg nur auszusehen, was wirklich auch Erfolg verspricht, sondern dass das erste einmal ist, dass Gott unendlich großzügig ist. Wir könnten sagen, Gott fließt vor Liebe über und diese Liebe schwappt in alle Ecken und alle Enden ein. Und da schaut er eben nicht, ob das auf den Weg kommt und dann das noch von den Vögeln gefressen wird. Also er stellt keine Vogelscheuchen auf, dass ja nichts gefressen wird, sondern das rechnet er mit ein. Dann den felsigen Boden, da wird es nicht wieder abgekehrt oder gar eben nicht ausgesät, sondern selbst da fließt diese Liebe Gottes hin und dann eben auch unter die Dornen und dann auf den Boden, der eben unterschiedlich gut ist, 30-fach, 100-fach. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich Menschen Bedienstete in der Kirche höre, dann höre ich ja häufig auch, das lohnt sich nicht. Das muss man nicht machen. Wenn so wenige kommen, dann braucht es das auch nicht. Und wir erleben uns auch, dass wenn wir versucht haben, das Wort Gottes auszusäen, dass wir dann irgendwann auch das einstellen, weil wir sagen, naja, also das hat sowieso keinen Wert. Und da merken wir, das eine ist tatsächlich also diese Chance zu geben, aus dieser Liebe Gottes herauszuschöpfen. Ja? Und da sind wir alle eingeladen, diese Liebe quasi durch uns ausstreuen zu lassen, dass der Herr zu dir sagt, durch dich möchte ich gerne diese Liebe aussäen. Und das bedeutet, dass dort, wo ein Mensch selbstlos ohne Erwartungen liebt, dass wir dort erleben, das Reich Gottes beginnt. Denn wo wir lieben, weil wir etwas erwarten oder weil wir etwas für uns suchen, das ist nicht das Bild des Sämanns, so wie wir es gerade hören. Das wäre das Bild, wenn der kleine Hubertus seine Samenkörner für die Wicken aussät, dass in der Reihe, dass da nichts verloren geht. Nein, der Herr sät, egal wohin, möchte er, dass überall seine Liebe hinkommt. Wir können vielleicht heute, auch wenn Papst Franziskus davon spricht, an die Ränder, dann bedeutet es eben auch an die Ränder. Wir müssen es aber auch überall hinstreuen, sondern es bedeutet dieses Gleichnis, so verstehe ich es, dass es wirklich, egal ob dieser Mensch es hört, und darum bin ich auch zum Beispiel Radio Horeb so dankbar, das sendet, wenn wir dieses Bild nehmen, mit den Funkwellen können es jetzt in fast allen Landstrichen Deutschlands, kann das gehört werden. Und jetzt ist die Frage, schaltet jemand dieses Radio ein? dann ist da schon mal Boden vorhanden. Aber hört das nebenher beim Autofahren, dann kommen vielleicht die Vögel, die beim Autofahren einen gerade schneiden und man sich über den aufregt und das Wort nicht mehr hört oder der Arbeitskollege, der einem gerade stört. Oder ist es so, dass ich jetzt heute Mittag ein Wort aus der Schrift höre und das wunderbar finde und dann aber in der Hitze des Gefechtes des heutigen Tages bis heute Abend schon wieder alles vergessen habe? Und dann, ich erlebe es auch manchmal bei Konvertiten oder Menschen, die zur Taufe sich anmelden, dass sie sagen, ja, ich muss unbedingt getauft werden, aber dann diese Mühe der Arbeit des Gärtnerns, sage ich jetzt mal, also des Feldbestellens, das Wort hören wollens, die Ohren des Herzens und des Leibes zu öffnen und das immer mehr hören wollen, das ist dann schon sehr viel schwieriger. Und dann hören wir eben auch, dass es diesen harten Boden, den Fels gibt, wo jemand eben nicht einschaltet, oder es dann eben den guten Boden gibt, wo es Frucht gibt, aber auch da unterschiedlich. Und der Herr spricht nicht davon, dass ihr nur da aussät, wo hundertfach Frucht ist. Das würden wir ja heute wahrscheinlich tun im Effizienzdenken, sondern dass wir sagen können, ja, der Herr fließt also über aus Liebe und gleichzeitig können wir auch sagen, der Herr streut dich aus, damit du guter Samen bist und dass du diese Liebe Gottes lebst, dass in deinem Herzen, in deiner Familie, in deinem Umfeld, dass da das Reich Gottes ankommt. Wenn wir also, so wie Frau Engert vorher gesagt hat, im Vaterunser beten, dein Reich komme, dann bitten wir eigentlich auch um diese Befähigung, hilf mir, dass ich das, was du jetzt durch mich tun willst, dass dein Wille geschieht jetzt, dass das durch mich passieren kann, dass ich mich nicht in den Weg stelle, dass ich mich nicht eben von anderen durcheinander bringen lasse, sondern dass ich mich wirklich vom Herrn leiten lasse. Dieses Gleichnis des Sämanns bedeutet also, der Herr beschenkt mich so reichhaltig, dass ich auch in den unterschiedlichen Ebenen meines Herzens, wo vielleicht Fels, wo Dornen, aber wo eben auch vielleicht ein bisschen guter Ackerboden ist, dass sich da manche Teile aufwachsen können und dass wir da vielleicht ihn wirklich bitten, hilf mir, dass immer mehr guter Boden auch in meinem Herzen ist, dass ich dienlich sein kann, dass ich auch glaube und annehme, dass ich nicht nur dort, wo ich effizient bin, die Liebe Gottes ausgegossen ist über mich, sondern auch dort, wo ich verstockt oder verhärtet bin, bietet es der Herr immer wieder neu an. Das Reich Gottes will also nicht erst am Ende der Zeiten bloßkommen, sondern das Reich Gottes möchte der Herr jetzt durch jeden Einzelnen von uns in diese Welt hinein schenken, damit diese Fülle seiner Kraft, seiner Veränderung, seiner Liebe wirklich lebendig wird. Soweit einmal vielleicht die Hinführung zu diesem Gleichnis des Sämanns und von dem unterschiedlichen Boden, der da bestellt wird.
Ganz interessant, die Feststellung ja auch, oder was man sich vielleicht erstmal bewusst machen kann, dass der Sämann ja wirklich überall hinsieht und eben nicht nur, wie man das denken würde, ja eigentlich doch nur auf den wohlbereiteten Boden, dass dort eben, wie Sie sagen, alles effizient dann auch aufgeht, wie wir das heute erwarten und von diesem Denken eben ausgehen. Nein, überall sieht er hin und das ist, wie Sie sagen, auch ein Bild für diese überfließende Liebe Gottes, diese unendliche Großzügigkeit, diesen Reichtum, diese Fülle, die er uns damit auch schenken will, womit er uns vielleicht überhaupt erstmal aus unserer bequemen Ecke herausrüttelt und wach macht und sagt, ja, ja, so bin ich doch eigentlich und vielleicht nicht, wie wir oft denken, viel zu klein und viel zu eingeengt. Ja, ich darf Sie an dieser Stelle auch einladen, die Sie uns vielleicht zuhören, die Sie eingeschaltet haben, mitgelesen haben oder auch gerade erst reingeschneit sind. Sie können auch gerne uns Ihre Erfahrungen mitteilen und Fragen stellen hier zu diesem Gleichnis vom Seemann, was das bei Ihnen vielleicht schon ausgelöst hat. Sie erreichen uns jetzt unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89-517-008-008. Nach einer Musik geht es hier weiter in der Spiritualität bei Radio Horeb mit den Reich Gottes Gleichnissen. Wir sprechen über das Gleichnis vom Seemann. Mein Name ist Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pater Hubertus Freiberg. Er ist geistlicher Rektor des Hauses Regina Pazis, dem Ort heilender Begegnung in Leutkirch. Und Sie sind auch eingeladen, sich zum Wort zu melden. Nutzen Sie die Gelegenheit. Rufen Sie unter uns an unter 089-517-008-008. Wie geht es Ihnen mit den Gleichnissen, die einem ja schon so bekannt sind, dass man ja oft über das Wesentliche vielleicht hinweg liest, das gar nicht mehr wahrnimmt? Pater Hubertus, Sie haben ja gerade gesagt, der Seemann, er sieht eben überall hin, also der Seemann steht ja hier wohl auch für Gott. Das heißt, Gott zeigt sich uns hier als einer, der die Liebe im Überfluss verteilen möchte. Wobei ja aber der Same etwas ganz Kleines, eigentlich was völlig Unbedeutendes ist, der jetzt überall hin verstreut wird. Aber das Besondere am Samen ist ja wohl, dass dort was gegenwärtig ist, was man noch nicht sieht. Also die Anlage ist da, aber die Entfaltung noch nicht, die kommt erst. Also die Gegenwart des Zukünftigen kündigt sich da an, ja, oder auch, dass Gott nicht das fertige Produkt sozusagen auf die Erde wirft, sondern er will offensichtlich auch unser Mittun, uns dazu animieren in Liebe und Freiheit, kann man das so auch sagen?
Ja, finde ich eine sehr gute Beschreibung von Ihnen. Es ist so, dass in der Tat es kein Gleichnis gibt, wo zum Beispiel ein Plan eines Architekten abgearbeitet wird, der fix und fertig ist, sondern es ist immer Leben und Wachstum. Und ich glaube, dass das für uns auch in unseren Gemeinden oder in allen Überlegungen der Erneuerung der Kirche, es nie darum geht, irgendwelche großartigen Sachen herzustellen, sondern dieses, so wie Sie es gesagt haben, dieses Unscheinbare, in dem diese unglaubliche Kraft des Lebens steckt, auszusehen und dann auch zu vertrauen, dass es wächst. Also ich mache zwei Beispiele. Wenn jetzt der Bauer im Herbst schon die Wintergerste oder so sät, dann kann er nicht ständig gucken, kommt's auch, sondern er muss dieses Vertrauen haben, ausgesät, und dann sieht er es im Frühjahr, kommt's oder kommt's nicht. Und so ist es auch, wenn wir etwas aussehen. Wir können nicht ungeduldig gucken, wann kommt's endlich. Und das glaube ich auch, oder das sage ich auch manchmal Eltern, die sagen, ach, meine Kinder oder meine Enkel gehen nicht in die Kirche, dann sage ich aber, vielleicht haben sie auch trotzdem etwas ausgesät, was dieses Leben in sich hält und irgendwann es auch lebendig wird. Das andere ist, das hat uns vielleicht gerade dieser Sommer gezeigt, ich wurde immer wieder gefragt, Herr Pater, können Sie nicht noch Zwetschgen brauchen oder noch Äpfel? Wir haben so viel, wir wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Und so war diese Fülle des Obstes, das wir zumindest hier im Süden erlebt haben, auch für mich ein Zeichen, wie wenig gut wir mit Fülle auch umgehen können. Wir können es gar nicht so gut verarbeiten oder auch annehmen oder uns dran freuen, sondern ups, das ist eigentlich viel zu viel. Und da sehen wir, dass wir im Grunde doch immer so ein bisschen mehr dem Kargen oder dem Begrenzten zuneigen. Und Christus scheint der Fülle zuzuneigen. Das merken wir auch bei dem Wunder in Kana. Da tut er nicht nur wenige Gläser Wein noch nachfüllen, sondern 600 Liter. Also da kann man noch eine Menge lang feiern. Also diese Großzügigkeit Gottes. Und ich glaube, dass wir das für uns selber auch entdecken können, dass wenn ich mich wie unter den Dornen oder wie Felsen fühle, zu vertrauen. Und der Herr traut mir aber zu, dass trotzdem in mir auch dieser Same fruchtbar werden kann. Er streut ihn aus. Und das hilft, dass diese Verurteilungen, wo wir uns selber verurteilen oder andere verurteilen, eben nicht unsere Aufgabe und unser Geschäft sind, sondern je mehr wir auf den Herrn vertrauen, umso mehr da auch wirklich was wachsen kann.
Wachstum, also immer ist das eigentlich so im Mittelpunkt, dass das ja, dass es dazu noch mehr braucht, die Bedingungen, unter denen etwas gut wachsen kann. Und was im Gleichnis ja auch angesprochen ist, diese verschiedenen Qualitäten oder Bodenbeschaffenheiten, also ob es der Feldweg ist, wo die Vögel hinkommen, sie sagen, das sind alles so Störfaktoren. Auf der Autobahn kann es ja auch der sein, der jetzt gerade mir wieder hier zwischen die Beine fährt sozusagen, oder ob es der felsige Boden ist oder Disteln oder eben auch guter Boden, ist nicht dann, Sie haben ja auch gesprochen von einem Bild wie in unserem Herzen ist, und da sind ja meistens irgendwo auch alle Anteile immer auch präsent. Also ja, trifft das irgendwo in allen Anteilen doch auch immer wieder auf uns zu, oder?
Ja, ich erlebe immer wieder Menschen, die drunter leiden, dass sie nicht hundertprozentig oder hundertfach Frucht bringen und sich dann mit dem Mangel beschäftigen. Und ich glaube, dass dieses Gleichnis uns helfen kann, zu sagen, blicke nicht auf den Mangel, auf das, was nicht funktioniert, sondern blicke erstmal auf die große Hand Gottes, die ausstreut, und erfreue dich auch an den kleinen, also wenn du ein kleines Feld hast oder wenn du eben in einer Gegend wohnst mit einem steinigen Acker oder dein Herz ein steiniger Acker ist, dann kann vielleicht nur 30-fach Frucht kommen, aber freu dich daran, dass der Herr dir diese Möglichkeit schenkt, oder zu entdecken, ich bin so verhärtet und so verdorrend, dass ich den Herrn bitte, hilf du mir, dass das wegkommt, dass dein Same nicht vergeudet wird, sondern dass ich mit Gott zutraue, dass er eben wirklich aus mir guten Boden macht, beziehungsweise, ich würde es nochmal anders ausdrücken, dass bei mir eigentlich guten Boden angelegt hat, aber es nicht auf meine Ernteerfolge ankommt, sondern auf das, was er aussät, und ich gleichzeitig aber auch mich ausstrecken und mich bemühen soll, und das ist, glaube ich, auch die Botschaft des christlichen Wachsen und Reifens, dass wir aus der Situation des Felsens oder der Dornen oder der Verhärtung oder der Lustlosigkeit, dass wir da uns tatsächlich mit Gottes Hilfe herausarbeiten, so dass wir dann auch fruchtbar werden können.
Wie das dann im Einzelnen geht, das ist natürlich nochmal eine besondere Frage, also wie man sozusagen seinen Herzensacker beackern kann, von Gott beackern lassen kann, oder was man auch selber dazu tun kann, dass eben aus dem, ja, dass die Dürre oder die Kargheit oder die Dornen, die da wuchern, dass die auch zurückgehen, das ist dann nochmal aber eine ganz besondere Aufgabe, die sich jeder einzeln stellen muss, oder?
Ja, also ich glaube, dass es uns als Christ in der Tat gegeben ist, dass wir uns entfalten sollen und dürfen. Und dass wir nicht uns irgendwann in den Schaukelstuhl setzen können und sagen, es ist halt so, da ändert sich eh nichts mehr dran, ich bin eben so. Sondern ich glaube, dass der Herr mit uns dieses Abenteuer der Entwicklung, der Entfaltung macht. Und da gehört eben bei Erziehung auch dazu, dass wir uns mühen. Wenn ich zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, Eifersucht. Wenn ich jetzt sehr eifersüchtig bin, dann kann ich natürlich sagen, ich bin's halt so, und meine Frau oder mein Mann oder meine Kinder müssen halt damit leben. Das ist natürlich das eine. Dann verlagere ich aber die Verantwortung den anderen zu. Ich kann dann aber auch sagen, ich möchte daran arbeiten, dass ich und auch meine Nächsten nicht darunter leiden. Und wenn wir zum Beispiel die Hauptsünden sehen, dass wir da dran arbeiten, einüben, dass wir uns eben nicht von diesen Dornen überwuchern lassen oder dass wir uns eben schützen, dass die Vögel nicht unseren guten Samen auffressen, sondern dass wir wirklich bemühen, dort wo wir geizig sind, eben zu üben. Ich möchte mehr und mehr einüben, dass ich auch großzügig sein kann oder wo ich zornig bin und leicht zur Gewalttätigkeit neige, daran zu arbeiten, dass das weniger wird. Also ich denke, dass diese Gleichnisse vom Leben und vom Wachstum eben auch wie ein, ich sage jetzt mal, ein Weinstock oder ein Obstbaum ist, den wir ja beschneiden, damit er immer bessere Früchte bringt. Und so ist, glaube ich, auch die Aufgabe eines Christen, dass er in der Tat übt, immer mehr so zu leben, dass das Reich Gottes durch ihn wirklich erfahrbar wird und erlebt wird. Ja. Ich denke, wenn Sie ein kleines Kind trösten oder im Arm halten und es liebevoll anblicken, dann ist das eine Reich Gottes Erfahrung für dieses Kind. Und wenn Sie mit jemandem Erwachsenen, der Sie verletzt hat, dem verzeihen, dann ist das eine Reich Gottes Erfahrung, zu sagen, Menschenskinder, da hat mir jemand verziehen etwas, wo ich Unrecht getan habe. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, die mich aber auch Gott näher bringen kann.
Ja, und da können wir auch gleich anknüpfen, Reich Gottes Erfahrung. Da können wir weitermachen, hier bei Radio Horeb zum Beispiel mit dem Rosenkranzgebet. Manchmal hilft es ja auch, wenn man den Blick vom eigenen, von der eigenen Kargheit, vom Mangel wieder wegbringt und in die Fülle nach oben schaut, zum ja, Himmel, zum Sternenhimmel, zum Sonnenhimmel ja jetzt noch. Und was Sie gerade gesagt haben vom Weinstock, da geht's auch morgen weiter in der Spiritualität, nämlich um geistliche Unfruchtbarkeit mit der Frage, an welchem Weinstock hänge ich? Ich darf Ihnen an dieser Stelle herzlich danken, Pater Hubertus, dass Sie heute hier zu Gast waren, dass wir heute begonnen haben, über die Reich Gottes Gleichnisse zu sprechen, dass Sie uns da vieles zum Nachdenken und viel Anregendes mit auf den Weg gegeben haben. Ja, wir sind gespannt, wann es weitergeht. Auf jeden Fall geht es dann eben mit den weiteren Gleichnissen auch noch weiter. Erst einmal ein herzliches Dankeschön an Sie an dieser Stelle.
Sehr gerne.
Einen kurzen Hinweis gebe ich noch und dann darf ich Sie noch um den abschließenden Segen bitten, vielleicht auch ganz besonders im Hinblick darauf wieder, ja, dass wir Menschen, dass wir einfach mehr diese Fülle, diese Lebensfülle in den Blick nehmen dürfen, dass wir diese Seite Gottes ja vielleicht auch vermehrt betrachten und bestaunen dürfen und eben nicht immer nur auf das gucken, was da mangelhaft in uns ist, sondern uns auch befreien lassen können zu größerem auch eigenen Wachstum, dass wir auch das wieder in den Blick nehmen können und dürfen, dass wir auch selber da aus dem Mangel heraus in die Fülle wachsen dürfen. Ja, und wenn Sie vielleicht auch nochmal nachhören möchten, was Sie jetzt nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie das in unserer Mediathek im Podcast-Angebot tun, sich die ein oder andere Sendung noch einmal herunterladen oder sich auch Informationen über Sender und Programm verschaffen unter dem Hörerservice. Den erreichen Sie unter 08328921110. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert. Ja, und jetzt kommt noch der Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Jesus, göttlicher Heiland, du schenkst uns dieses Gleichnis der Fülle, des Sämanns, und du schenkst uns damit die Erfahrung, dass du nichts für dich zurückbehältst, sondern du dich ganz ausschenkst, ausstreust. Und dass du für jeden die Fülle bereithältst. Und so bitte ich dich für all diejenigen, die das dir und sich nicht zutrauen, die einen, die sich nicht zutrauen, dass sie es nicht wert sind oder dass du es bei ihnen doch nicht machen wirst. Und so bitte ich dich, dass du immer mehr uns diesen Mut und dieses Vertrauen schenkst, dass wir dir alles Gute zutrauen können, dass du uns nichts vorenthältst, sondern dass du wirklich am Kreuz dich ganz für uns entäußert hast, für jeden Einzelnen. Und so bitte ich dich auch, dass du gleichsam mit dem Pflug des Kreuzes unsere Felsen und unsere Dornen im Herzen durchpflügst, dass es guter Boden wird und dass dein Reich in unserem Alltag jeden Tag neu heranreifen kann und sich ausbreiten kann, dass wir zu guten Aussähern werden. So segne und schütze, stärke und ermutige, heile und befreie euch der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes, durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen.